Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, heute wieder in etwas, naja, größerer Runde. Wir sitzen hier zu dritt. Erstmal hallo an Marlene, hallo nach Flensburg. Sehe ich.
Ja, Caro, du siehst immer an meinem Hintergrund, wo ich bin. Ich kann mich gar nicht mehr verstecken.
Nein, ich sehe das sofort. Und jetzt begrüße ich aber erstmal unseren Gast. Und das ist Professor Rudolf Stark. Er ist Professor für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften an der Uni Gießen und beschäftigt sich dort, naja, unter anderem gerade sehr intensiv mit der Pornografie-Nutzungsstörung, richtig, Professor?
Ja, genau. Ja. Sehr schön, dass ich heute da sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Und ich bin ganz froh, dass ich das ohne Versprecher hinbekommen habe.
Ja, genau. Und das wollte ich nämlich auch. Also ich sage ja oft, ich habe Neuropsychologie studiert, da wissen schon viele nicht, was es ist. Aber was ist denn systemische Neuro... wie war das?
Systemneurowissenschaften. Ich sag's gern nochmal.
Systemneurowissenschaft. Das würde ich tatsächlich gerne wissen, was das in welche Richtung geht und sowas.
Es klingt auf jeden Fall erstmal sehr seriös, finde ich.
Finde ich auch, absolut.
Ja, finde ich auch.
Tatsächlich bin ich in Gießen hier auch Direktor eines Bildgebungszentrums, wo wir mit der funktionellen Kernspintomographie erforschen, was eigentlich psychologische Prozesse im Gehirn machen. Und dafür ist natürlich immer wichtig zu wissen, welche Funktionen, welche Strukturen auch abbilden. Und von daher ist das eben der Begriff der Systemneurowissenschaften.
Deswegen die Systemik, wie die Systeme im Gehirn funktionieren oder so, also die Substrate, die Dinge im Gehirn miteinander. Wow, das habe ich noch nie gehört, das interessiert mich immer sehr. Dann bin ich ja wirklich gespannt, weil haben wir denn ja später eine Frage zu, wie das bei dieser, was man ja üblicherweise Pornosucht nennt. Jetzt ist das ein viel angenehmerer Ausdruck, finde ich, aber nicht, dass das angenehm an sich ist, wenn man darunter leidet. Mögen Sie ausführen, worum geht's denn da? Ja.
Genau, also wir beschäftigen uns tatsächlich seit ungefähr 15 Jahren mit der Pornografie-Nutzungsstörung. Früher hat man das einfach als Pornografie-Sucht bezeichnet. Mhm. Aber tatsächlich gab es lange Zeit überhaupt gar keine Diagnose dafür. Und das war auch eine lange Diskussion, ist es überhaupt eine Krankheit oder nicht? Das hat sich sehr fundamental verändert durch eine Novellierung des sogenannten ICD. Das ist eben die internationale Klassifikation von gesundheitlichen Problemen von der Weltgesundheitsorganisation, und die kam 2019 auf die Idee, eben hier eine neue Störung einzuführen, die als Störung mit zwanghaftem sexuellen Verhalten bezeichnet wird. Und unter dieser Störung wiederum kann man jetzt sehr, sehr gut eben auch die Pornografie-Nutzungsstörung unterbringen.
Es ist ja spannend, weil wir reden ja öfter über das Manual. Wollte ich mal eben loswerden, Caro, du hast bestimmt sehr viele gute Fragen.
Ja, wie immer.
Aber es ist ja so, dass es das, bevor es da drin steht, ja irgendwie nicht gibt oder so. Und alles, was da drin steht, gibt es dann auch gleich, oder? Aber ich weiß, dass alle meine Klienten, die mit sowas kommen, die fragen ja überhaupt dann, wie immer, ist das normal? Und wenn es da aufgenommen wird, ne? Ja, bitte. Ja.
Genau, wenn es da aufgenommen wird, dann ist es wenigstens eine Krankheit, für die es dann auch grundsätzlich Anspruch auf Behandlung gibt. Und deswegen ist es immer so ganz, ganz wichtig, ob eben etwas in diesem ICD auftaucht oder nicht, weil eben nur dadurch es dann auch von den Krankenkassen als Behandlung übernommen werden kann. Und von daher hat das eben einen sehr großen Einfluss darauf, eben zum Beispiel auch, wie viel über eine Störung geforscht wird. Wenn sie eben bisher nur sozusagen als Fantasie existiert, wird natürlich über eine Störung weniger geforscht, als wenn jetzt ein offizielles Label existiert, wo man sagt, also diese Krankheit gibt es offensichtlich und wird eben grundsätzlich auch von den Krankenkassen bezahlt.
Ja. Wie wird die denn, jetzt komme ich direkt wieder mit meinen Fragen rein, also wie wird diese Erkrankung denn nach diesem Manual diagnostiziert? Das ist ja wahrscheinlich, weil das ja so auch, vermute ich jetzt einfach mal, höchst schambehaftet ist, stelle ich mir da die Diagnostik äußerst schwierig vor, oder?
Ja und nein. Also bei allen psychischen Störungen ist es eben ja so, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, damit man sagen kann, okay, diese Krankheit liegt bei dieser Person offensichtlich vor. Mhm. Und das Besondere eigentlich bei der Pornografie-Nutzungsstörung ist, dass eben hier zunächst einmal eine Art von Kontrollverlust existieren muss. Was ist damit gemeint? Viele Menschen konsumieren natürlich heute Pornografie und die meisten würden sagen, ich habe da keine Probleme mit, ich mache das, macht Spaß und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Teil der Menschen, die eben für sich erleben, das wird immer mehr. Sie wollen eigentlich den Konsum einschränken, aber stellen fest, das funktioniert nicht. Mhm. Und das wäre so ein erster Hinweis, wo man sagen würde, okay, also in dem Augenblick, wo ich nicht mehr selber steuern kann, wie viel ich konsumiere, wie lange ich konsumiere, wäre das der erste Hinweis. Aber das reicht nicht aus, sondern wichtig ist, dass hier auch weitreichende negative Folgen auftreten müssen. Jemand muss ja auch motiviert sein, um aufzuhören, Pornografie zu gucken. Mhm. Und das kann bedeuten, dass man zum Beispiel in der Partnerschaft Schwierigkeiten irgendwie bekommt oder dass man eben zum Beispiel während der Arbeitszeit die ganze Zeit darüber nachdenkt, wann man wieder Pornos gucken könnte. Mhm. Und das wären eben so diese negativen Konsequenzen und man würde trotz dieser negativen Konsequenzen weiter konsumieren. Also das sind so die wichtigsten Dinge. Dazu kommt noch so eine Fokussierung, also dass man merkt, es nimmt immer mehr Raum in meinem Leben ein. Aber ich sehe schon, ich rede zu viel.
Ich denke tatsächlich mit, weil ich habe ja mehrere Bücher geschrieben, auch wo unter anderem das auch erwähne. Und ich habe tatsächlich auch genau die Dinge genannt. Also, weil das ist ja das, also weil da stand es ja noch nicht im ICD, was war denn das, 10 oder so? Oder noch früher sogar. Aber das Ding ist, das ist ja das, wo die dann auf dem Sofa sitzen bei mir und tatsächlich erst gekommen sind, weil die Probleme in der Partnerschaft bekommen. Und zwar, weil die das so gewichten, dass sie könnten ja sogar noch anderen Sex haben, aber die wählen immer dann ihren ganz kleinen Bildschirm, sage ich jetzt einfach. Und wenn die hier sitzen, dann wollen die eigentlich schon alle bitte gerne lieber aufhören, wenn es so weit gekommen ist. Wobei es auch manchmal die Frau ist oder der Partner, der sagt, du musst jetzt. Ja. Weil aber die bedingen sich so ein bisschen, die Bedingungen, die du gerade genannt hast. Wir durften duzen.
Genau, wir können uns gerne duzen.
Bobby ist mein Name. Wir wollten das ja sowieso nochmal hier ganz offiziell einführen.
Sehr gerne, genau. Ja, also das ist tatsächlich ein spannender Punkt, wenn du sagst, irgendwie, die kommen ja, weil die Partnerin sie geschickt haben. Das würde normalerweise für eine Diagnose nicht ausreichen, sondern das ist Voraussetzung, dass die Leute wirklich für sich selber sagen, okay, das ist viel zu viel, ich habe Nachteile. Natürlich kann Stress mit der Freundin auch dann zu eigenem Leidensdruck führen, aber das ist das Zentrale und nicht, dass jemand anderes jemanden zur Therapie schickt.
Ja. Und jetzt, wo du das gerade so sagst, dann komme ich wieder aus der Psychologie, wenn das zum Leidensdruck führt, könnte das dann bitte auch sein, dass die dann noch mehr zum Bildschirm rennen? Also was ist es, was sie da holen am Schirm? Also wenn ich abweiche, also wenn ich dauernd doch das gucke, will ich befriedigt werden oder benutzt man das irgendwann auch als Ersatzbefriedigung für irgendwas? Oder wie sind da die Zusammenhänge?
Das sind wirklich sehr gute Fragen. Ich würde das eben entsprechend wirklich nicht als Ersatzbefriedigung ansehen, weil wir können feststellen, dass offensichtlich Kinder und Jugendliche sehr früh in Kontakt kommen mit Pornografie und eben in der Regel Pornografie etwas ist, was sich durchs Leben heute durchzieht. Also früher war das sicher anders, aber heute wachsen eben entsprechend die Heranwachsenden eben mit Pornografie auch auf und viele beschreiben so, dass eigentlich Freundinnen gekommen sind und gegangen sind. Aber der Pornografiekonsum war immer da. Dass das eben entsprechend auch gar nicht zum Beispiel der Pornografiekonsum unbedingt aufhört, wenn man die erste Freundin hat oder wenn man in einer längeren Partnerschaft ist, sondern dass das offensichtlich irgendetwas ziemlich Parallellaufendes auch ist. Die Frage, die du vorhin gestellt hast, ist, was ist denn für die da dran so spannend? Das wiederum ist wirklich eine sehr gute Frage. Und da möchte ich irgendwie, glaube ich, so ein bisschen darauf hinweisen, dass natürlich Pornografienutzung bedeutet, dass ich komplett autonom bin. Also das heißt, ich kann mir heute überlegen, was ich heute sehen will. Ich kann aus tausenden von Quellen irgendwie aussuchen, was mir heute vielleicht gefallen würde und kann eben selber für mich beschließen, wie lange ich konsumiere, was ich konsumiere und so weiter. Partnerschaftliche Sexualität ist in der Regel ziemlich kompliziert. Also es setzt zwei Leute voraus, man muss sich abstimmen. Ja. Und von daher, glaube ich, ist die pornografische Sexualität einfach eine ganz andere. Und ich glaube, dass man schon ein bisschen nachvollziehen kann, dass die durchaus ihren eigenen Reiz haben kann.
Ich dachte gerade so, die ist einfach super niedrigschwellig. Ne? Da durch die digitalen Medien, da hat man jederzeit und überall, da jeder ja sein Smartphone sehr dicht am Körper trägt, jederzeit easy Zugriff auch. Ne? Also da brauchst gar nicht viel Vorbereitung. Da kann man direkt einsteigen. Jetzt sage ich mal Mann mit Doppel-N. Mich würde sehr interessieren, wie ist denn da das Verhältnis Männer, Frauen bei den Betroffenen, zumindest bei denen es die Diagnose gibt? Da gibt es ja wahrscheinlich eine extrem hohe Dunkelziffer.
Ja, also wir gehen im Augenblick eigentlich immer so aus, dass halbwegs solide Zahlen 3% der männlichen erwachsenen Bevölkerung betroffen ist.
Ja.
Und bei Frauen wird normalerweise eigentlich immer so gesagt 1%. Das sind so internationale Zahlen. Ich kann das nicht bestätigen. Also wir haben eine Beratungsstelle in Gießen auch, wo sich dementsprechend jetzt in den letzten Jahren wirklich über 300-400 Menschen auch gemeldet haben, die sich im weitesten Sinn als sexsüchtig bezeichnet haben. Mhm. Und das war
also viel mehr, ne? Oder? Also Sie meinen, die Zahl müsste höher sein oder wie
nee, schätzen
Sie
also die,
meinen
die,
vom Ge-
Die 3% finde ich richtig bei Männern, aber ich finde die 1% so hoch bei Frauen. Also weil eben entsprechend das Verhältnis bei denen, die sich gemeldet haben, war ungefähr 95% Männer und 5% Frauen.
Okay.
Und von daher glaube ich, dass es tatsächlich hauptsächlich Männer betrifft und dass bei Frauen, wenn auf Frauen berichten, dass sie eine Pornografie-Nutzungsstörung haben, habe ich oft erlebt, oder die wenigen Frauen, die wir gesehen haben, andersrum so formuliert, haben wir öfters festgestellt, dass das zum Teil auch andere Krankheitsbilder mit verwoben sind, dass zum Beispiel eine Borderline-Störung vorliegt und dass man eben das als reine Pornografienutzungsstörung schwer klassifizieren könnte.
Treten denn Sexsucht und, weil gerade auch das Stichwort Sexsucht fiel, Sexsucht und Pornografie Nutzungsstörung, geht das Hand in Hand oder sind das zwei komplett unterschiedliche Dinge? Wie hängt das zusammen?
Also für mich sind das eigentlich eher zwei unterschiedliche Sachen. Also wir haben den Oberbegriff eigentlich mit dieser Störung mit zwanghaften sexuellen Verhalten. Das würde man umgangssprachlich als Sexsucht bezeichnen können. Und darunter gibt es eigentlich so zwei große Kategorien. Einmal die Pornografie-Nutzungsstörung und auf der anderen Seite die, die ich eigentlich immer so exzessive Data nenne. Also die eben entsprechend wirklich im realen Leben sehr exzessive Sexualkontakte haben, die sie eigentlich nicht wollen, weil sie ihnen nicht gut tun, aber sie müssen es irgendwie machen.
Okay.
Und diese zwei Gruppen unterscheiden sich in der Regel doch sehr, weil diese Pornografie-Nutzungsgestörten, da habe ich immer das Gefühl, das sind im Großen und Ganzen in der Regel relativ normale Männer, die eben entsprechend irgendwie so in eine Entwicklung reingerutscht sind. Während eben bei dieser exzessiven Data-Gruppe, da habe ich einige Patienten kennengelernt, wo man eben so feststellt, die haben Persönlichkeits- zumindest Akzentuierungen, wo eben zum Beispiel sowas sehr Narzisstisches manchmal auftaucht.
Okay.
Also von daher würde ich das schon als sehr unterschiedliche Gruppen erleben.
Okay. Also da ist es mehr dieses Bindungs-, sage ich jetzt, Gestörte. Also Kinder, also da ist viel mehr bei denen, das ist eine andere, die haben einen anderen Grund, das zu tun irgendwie. Da ist vielleicht doch dieses mit der Bestätigung oder irgendwas nicht spüren oder sowas. Ich kann nicht in Beziehung gehen und ich muss es immer, ich will irgendwie und da kommt nie eine Befriedigung. Und mein Eindruck ist auch bei den anderen, die du zuerst genannt hast, da ist es wie so ein, die Jugendlichen, ja, das ist, die Statistiken zeigen das ja, dass sie unfreiwillig mit Porno in Bezug kommen, vielleicht sogar mit 9, 11, 12, also erstmal zufällig. Mhm. Und dass es dann ganz schnell entdeckt wird, das erregt mich, weil der Penis reagiert einfach und das kann ich den ganz schnell fast konditionieren. Und dann hat man tatsächlich ungefähr 4 bis 6 Jahren mit dem verbracht, bevor es einen Menschen gibt. Und ich komme drauf, Caro, weil du niederschwellig sagtest.
Ja.
Also ihr sagtet das beide. Also niederschwellig. Es ist ja auch deswegen niederschwellig, weil ich dann ja meinen Mann nicht stehen muss. Also mein Penis nicht stehen muss mit einem Partner oder mit einer Partnerin, weil das nämlich, wenn man da sitzen trainiert hat jahrelang, plötzlich, wenn man dann Sex hat mit einem Menschen, wo es alles vielleicht viel erregender ist, man entweder sofort abschießt, weil man das gar nicht kennt und nicht steuern kann, man ist die eigene meist rechte Hand gewohnt oder wenn man überfordert ist, dann kommt man ja sofort in Flucht und Angriff und dann kann es sein, das sehen wir in den Praxen, dass wir junge Männer mit Erektionsstörungen plötzlich haben. Und dann ist es doch wirklich einfacher, ich bleibe bei meinem Schirm, weil ich weiß doch sonst, dass ich versage beim richtigen Sex, wenn ich das sehe bei jungen Männern.
Genau,
und das sehen wir öfter als früher.
Genau, aber so wie du das jetzt beschreibst, klingt es ja wieder eigentlich eher nach dieser Ersatzbefriedigung, so nach dem Prinzip
Richtig.
Vermeidung von realen Kontakten. Und Das habe ich so eigentlich selten geschildert bekommen. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Ich habe so mit mehr als 250 Männern sehr intensive Interviews geführt. Also das heißt, es war so ein Angebot von unserer verhaltenstherapeutischen Ambulanz. Wer eben entsprechend da für sich Probleme sieht, kann sich einfach bei uns melden. Und ich habe dann eben mit den Betroffenen in der Regel auch digital Gespräche geführt, die zum Teil eben 3 bis 5 Stunden gedauert haben. Also schon wirklich ziemlich intensive Gespräche, wo man eben so auch über die Entstehungsgeschichte ganz viel gesprochen hat. Und da, also zum einen erstmal die Frage, in welchem Alter kommen Menschen eben entsprechend auf die Idee, sie haben da ein Problem. Ja. Und in der Regel sind es nicht die Anfang 20-Jährigen, sondern eher, das geht dann gegen Ende. Genau, das sind dann eher die eben Ende 20-Jährigen, 30, 40-Jährigen oder sowas, die eben in der Regel auch eine lange Beziehungsgeschichte hinter sich haben, die eben von mir aus auch verheiratet sind, die eben entsprechend auch schon wirklich in der Regel mit den 14 Jahren etwa angefangen haben, Pornografie regelmäßig zu konsumieren. Ja. Aber wo das eigentlich nicht von Anfang an so war, mit Frauen ist schwierig und deswegen konsumiere ich Pornografie. Nee, das ist so dieses Bild, was so häufig eben so geschildert wird. Aber das deckt sich nicht mit den Erfahrungen, die ich mit den Betroffenen gemacht habe.
Also ich kann das tatsächlich bestätigen, das stimmt. Die, die ich gerade gemeint habe, das sind sehr junge Menschen. Oft waren die Eltern sogar mit, also nicht dabei, während wir geredet haben, aber die Eltern haben sie initiiert und zahlen das, weil diese jungen Männer kaum, die schaffen es nicht, eine Beziehung zu erhalten. Die haben es quasi nie geschafft, weil die Frauen so tough sind und sagen, du kannst ja keinen Sex. Aber das stimmt, die sind jünger, die anderen, die kommen nämlich auch. Ja. Und da ist es ganz anders, weil die wissen tatsächlich auch die noch Älteren, das ist nicht ganz so häufig, aber auch die, die haben ja dann eine andere Sexualität kennengelernt. Ja. Also nicht nur mit Porno aufgewachsen. Ja.
Ich wollte einmal ganz kurz reinfragen, bevor wir dann auf die Interviews noch mal näher eingehen und auch auf das sehr spannende Pornlos-Projekt, das du ja begleitest. Ja. Wie hoch erlebst du denn so die Hürde, sich mit diesem Problem oder mit dieser Störung, wie es ja offiziell heißt, überhaupt Hilfe zu suchen? Ist das mit sehr, sehr viel Scham nach wie vor oder ist das vielleicht gar nicht mehr so sehr schambehaftet? Und ich sag das immer nur so.
Nee, also das Thema ist natürlich enorm schambehaftet. Und das Problem ist natürlich tatsächlich, dass die Betroffenen da sehr vorsichtig ihre Fühler ausstrecken, ob sie Hilfe bekommen können. Mhm. Ich habe zum Beispiel viele Männer interviewt, die beschrieben haben, dass sie zum Beispiel auch in Psychotherapie waren, ihr Thema da auch angesprochen haben und Reaktionen bekommen haben, mit denen sie wenig anfangen konnten. Aha. Nämlich entweder die Reaktion, ach, sie gucken Pornos, ist doch gar kein Problem, das machen doch alle Männer, wo ist das Problem? Und auf der anderen Seite auch Reaktionen wie, um Gottes Willen, das ist eine Sucht, Pornosucht, da muss man erstmal in eine Klinik. Und also mit Süchten arbeite ich grundsätzlich nicht. Beides sind natürlich Reaktionen, die fatal sind. Und viele haben so gesagt, also ich habe es aufgegeben, damit irgendwie an Fachleute auch anzutreten, weil die in der Regel damit nichts irgendwie anfangen können.
Klingt ja fast wie nicht ernst genommen, auch so ein bisschen.
Auch diese Facette gibt's und deswegen sind wir so unglaublich froh darüber auch, dass wir jetzt eben dieses Projekt Pornlos realisieren dürfen, weil das ist ja ein Projekt, was eben vom gemeinsamen Bundesausschuss finanziert wird. Ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, was das für eine Organisation ist. Das ist ja so das höchste Gremium in Deutschland, was darüber entscheidet, was eigentlich Krankenkassen bezahlen. Okay. Ja, also wenn irgendwie ein neues Medikament auf den Markt kommt, dann muss irgendwann der GBA, gemeinsame Bundesausschuss, sagen, ja, okay, die Krankenkassen übernehmen das. Mhm. Und die haben eben so einen Innovationsfonds, der die Aufgabe hat, Bereiche im Gesundheitssystem zu identifizieren, wo man sagt, da ist die Versorgung schlecht. Also da wird Betroffenen schlecht geholfen. Da muss was verbessert werden. Und wir haben eben vor 2 Jahren eben dort einen Antrag gestellt und haben gesagt, also es gibt jetzt hier so ein Störungsbild, mit dem sich eigentlich kaum jemand vernünftig auskennt. Mhm. Aber die Betroffenen leiden wie verrückt darunter. Okay. Mhm. Und wäre es dann nicht sinnvoll, dass man eben entsprechend jetzt hier wirklich mal was ausprobiert, um eben die Versorgungssituation, und darum geht's eben immer in diesen Innovationsfonds, die Versorgungssituation für Betroffene zu verbessern. Ja. Und da war offensichtlich eben unser Konzept zu überzeugen, dass wir dann eben zur Förderung ausgesucht worden sind.
Okay. Und wie lange geht das denn schon? Wie alt ist das Projekt?
Das Projekt,
wann begann
ist
das?
Das Projekt begann ganz offiziell im letzten Juli. Mhm. Also das heißt eben Juli 2023.
Geht noch nicht so lange.
Und tatsächlich haben wir letzte Woche die ersten Patienten eingeschlossen.
Ziemlich frisch.
Also das heißt,
Ja.
Sehr frisch. Also wir haben eben 7 Monate gebraucht, um das ganze Projekt jetzt endgültig vorzubereiten. Und jetzt geht es richtig los und läuft jetzt eben von jetzt ab noch 3 Jahre.
Und diese Interviews waren schon Teil dieses Projekts oder das hatte damit gar nichts zu tun?
Das hatte damit gar nichts zu tun, sondern das war eigentlich so die Vorbereitung.
Ah,
also
okay.
Tatsächlich bin ich zu dem Thema, das ist ja auch immer eine Frage, wie kommt man eigentlich zu dem Thema?
Mhm. Ja, also, ja, genau.
Und tatsächlich ist es bei mir so gewesen. Ich hatte vorhin geschildert, dass wir ganz viel Neuroforschung machen und eben mit Bildgebung gucken, was eigentlich im Gehirn passiert. Und ich komme irgendwie eigentlich so aus der Angst- und Ekelforschung. Und wir haben uns immer irgendwie gefragt, was eigentlich da im Hirn passiert. Und dann gab es so Anfang der 2000er Jahre mal so eine Debatte, ob irgendwie das Gehirn hemisphärisch aufgebaut ist, dass zum Beispiel positive Emotionen linksseitig verarbeitet werden, negative Emotionen rechtsseitig verarbeitet werden. Und dann kam man nicht drum rum, jetzt auch mal positive Emotionen im Gehirn zu erzeugen. Und das ist gar nicht so einfach. Also man kann ganz gut Emotionen über Bilder erzeugen. Also wenn Sie zum Beispiel Toilettenbilder sehen, dann rümpft jeder sofort die Nase und findet das sehr unangenehm, das anzugucken. Mhm. Und wenn man jetzt positive Emotionen erzeugen will, kommt man eigentlich nicht um erotisches Bildmaterial drumherum. Also das ist das, wo eben die Leute sagen, das finden wir ganz positiv. Und das ist auch von der Intensität vergleichbar mit zum Beispiel angstauslösenden Bildern.
Mhm.
Und deswegen haben wir da Scanneruntersuchungen Anfang der 2000er Jahre gemacht, wo wir mal verglichen haben, was passiert jetzt eigentlich im Hirn, wenn man eben Pornobilder guckt.
Ah.
Und wir waren damals doch ziemlich beeindruckt, weil, wie hat mein damaliger Chef immer gesagt, da brennt ja richtig das Hirn.
Das heißt,
okay, es gab ganz Bereiche im Gehirn, die eben entsprechend dadurch aktiviert worden sind und insbesondere Bereiche, die wir aus der Suchtforschung kennen. Also wo eben das Belohnungssystem als eine wichtige Struktur offensichtlich durch diese Bilder ziemlich gut angesteuert worden sind. Und wo das damals der Punkt war, wo ich so gedacht habe, das ist ja interessant, das kann man auf Pornobilder süchtig werden. Und habe dann eben natürlich als erstes mal geguckt, wie sieht's mit Literatur aus, was gibt's dazu? Und es war ziemlich erbärmlich, weil das eigentlich eher so Überzeugungsliteratur war und wenig empirische Forschung da war. Und das war eben entsprechend dann der Beginn, dass wir uns eben dann in Gießen damit näher beschäftigt haben, mehrere DFG-Projekte zu dem Thema auch realisiert haben. Und dann war natürlich immer dieser klinische Aspekt auch für uns interessant. Und für mich war dann klar, also ich möchte erstmal Geschichten hören. Also bevor man da irgendwie sozusagen einfach aus dem hohlen Bauch was macht, muss man ja die Betroffenen mal zu Wort kommen lassen. Und wir haben dann eben auch relativ bald angefangen, Therapien für Betroffene in Gießen anzubieten.
Mhm.
Und dieses Pornlos-Projekt ist jetzt eigentlich so das Ergebnis von dem Ganzen, wo man jetzt all die Erfahrungen, die man über die letzten 10, 15 Jahren sammeln konnte, in dieses Projekt einfädeln.
Kann man
einführen
aus,
also mit Behandlung richtig, mit Lösungen, so ein Durchlauf oder wie und dann...
Genau. Also
wie funktioniert das?
Ich leite eben in Gießen eben auch eine große verhaltenstherapeutische Ambulanz, wo wir über 1500 Patienten im Jahr behandeln mit verhaltenstherapeutischen Methoden, also ganz normal krankenkassenbasierten Psychotherapien.
Mhm.
Und das hat sich dann halt immer mehr rumerzählt, dass wir eben hier auch einen Schwerpunkt haben mit Pornografie-Nutzungsstörung.
Mhm.
Und deswegen kamen in den letzten 10 Jahren immer mehr Patienten, also ich schätze mal, dass wir in der Ambulanz jetzt vielleicht eben 50 bis 100 Patienten bisher behandelt haben mit diesem Störungsbild und konnten da natürlich dann in der praktischen Arbeit Erfahrungen sammeln. Und all diese Erfahrungen sind jetzt eingeflossen eben in die Konzipierung von diesem Pornlos-Programm.
Bevor wir da jetzt gleich, weil das ist ja so eine Form von Intensivbehandlung, wenn ich richtig gelesen habe, aber mich würde noch ganz kurz vorab interessieren, was war so die Quintessenz aus diesen Interviews? Kann man das so einfach runterbrechen oder war das so vielschichtig, dass man das gar nicht so einfach sagen kann?
Beides.
Okay.
Auf der einen Seite, jedes Mal war es eben entsprechend so, dass man immer gedacht hat, man kennt jetzt schon so viele Geschichten, es kommt nichts Neues, aber immer wieder gab es was Neues und jeder Einzelfall ist anders. Auf der anderen Seite gab es aber schon bestimmte Sachen, die sich bei manchen immer wiederholt haben. Nicht bei allen, aber bei manchen. Also zum Beispiel so eine Art von Eskalation. im Sinne, dass zum Beispiel das Material, was konsumiert worden ist, zum Beispiel extremer geworden ist. Also wo man eben mit Mainstream-Pornografie angefangen hat, später immer spezifischere Fetische entwickelt hat. Und das hat natürlich Folgen. Also das hat insofern Folgen, dass dann natürlich die partnerschaftliche Sexualität möglicherweise immer schwieriger wird. Und die Patienten, die ich kennenlernen durfte, haben eigentlich weniger auch über Erektionsstörungen gesprochen, sondern eigentlich eher über Ejakulationsstörungen. Und zwar in dem Sinne, dass sie eben überhaupt nicht mehr zum Orgasmus kommen konnten, weil eben eigentlich diese Art von Stimulation für sie nicht mehr ausreichend war, weil sie gewohnt waren, sehr spezifisches Material zu sehen, was eben in der Partnerschaft gar nicht realisierbar war und dass das dann natürlich zu großen Problemen in der Partnerschaft führen kann.
Und also darf ich jetzt kurz reinfragen, weil ich ja auch eine körperpsychotherapeutische Sexualtherapie gelernt habe unter anderem. Und ich weiß das auch mit dem Material, das wird mir auch berichtet und das wird auch da unterrichtet, da wo ich in diesem Studium. Aber es ist ja auch noch was anders, dass wenn man, wenn ein Penis in eine Vagina eingeführt wird, dann kann ja meist nicht der Druck gemacht werden oder aufrechterhalten werden, wie man dann, wenn man gerade sein Material steigert und schon selber vorm Bildschirm immer härter greift, weil die Erregung nicht ausreicht, dann habe ich eine sehr stramme Hand um meinen Penis. Und dann, ja, haben die so, oder denken Sie nur, das ist das Material, das Fehlende, oder ist es auch, wie der Penis umklammert wird?
Also ich wäre mir nicht sicher, ob eben wirklich tatsächlich jetzt die rein mechanische Stimulation, die Sie, die du ja ansprichst oder sowas, das entscheidend ist, sondern das gesamte Setting ist natürlich extrem egozentriert. Okay. Also das heißt, ich kann jetzt eben entsprechend den Rhythmus bestimmen, ich kann jetzt schneller mich bewegen, ich kann mich jetzt, also ob das jetzt wirklich rein die mechanische Kraft ist und die Vagina eben diese Kraft nicht aufbringen kann, da wäre ich mir nicht so sicher, sondern eben entsprechend, also ich glaube, das ist ja einfach naheliegend, wenn ich eben jetzt selber irgendwie auch erstmal gucken kann, welches Material interessiert mich jetzt am meisten. Ja, ja. Also viele genießen das ja auch ewig lang, erstmal rum zu cruisen und zu gucken, was nehme ich mir denn heute eben als Material auf, das zu dem ich dann eben tatsächlich auch masturbiere. Also von daher, ich glaube, das ist einfach ein völlig anderes Setting, was eben viel einfacher ist als das partnerschaftliche Setting. Und da würde ich glaube ich das auf der mechanischen
Wir hören nur diesen Satz, ich spüre da nichts. Okay. Immer, also am Penis. Quasi. Aber ja, aber den wollte ich nur kurz mal für mich so abgeklärt haben, weil also ich weiß ja auch, dass viele auch mitdenken oder mit dem Satz vielleicht jetzt zuhören. Ja, ich spüre auch nicht so viel bei meiner Frau. Also da fehlt irgendwie tatsächlich auch, so wie wir es hören, was Mechanisches. Also genau wie der Penis umfasst. Und weil da arbeiten wir nämlich mit, dass der Griff dann zumindest beim Masturbieren lockerer wird und die Hoden mit einbezogen werden oder der ganze Körper. Und das will man ja, aber wie Sie sagen, wie du sagst, in dem Setting ist das ja gar nicht vorgesehen. Ja. Ne? Da gibt es ja nur Abreiben oder also Reiben. Ja. Oder wobei, vielleicht bin ich da auch zu eng in meiner Denke. Vielleicht sitzen welche auch und genießen das mit.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was ich meine? Also das Zelebrieren. Es gibt ja zum Beispiel auch Männer, die eben zum Beispiel den Orgasmus sehr bewusst sehr lange rauszögern. Also wo das wirklich auch ein Spiel ist, wo man irgendwie damit natürlich auch wirklich Zeit verbringen kann und diese Zeit grundsätzlich erstmal als sehr genussvoll auch erlebt. Ja, also genau, weil es aufregend ist, immer wieder was Neues suchen. Also deswegen, also der Gipfel war, dass ein Patient mir mal geschildert hat, ich habe jetzt meine Traumfrau kennengelernt. Das ist die Frau, ich liebe sie über alles. Ich würde sie sofort heiraten. Wir haben nur ein ganz klitzekleines Problem. Ja, was ist denn das Problem? Das ganz klitzekleine Problem ist, die will Sex mit mir. Ich will aber keinen Sex mit der. Ich finde meinen Sex, den ich mit meiner Pornografie habe, 10-mal attraktiver als den Sex mit meiner Partnerin. Und das versteht die nicht und versucht immer wieder, mich zu verführen. Aber ich will gar nicht verführt werden.
Er reagiert nicht, ne? Ja, das meinen Sie, das meinst du mit dem Setting, ne? Du sagst, da ist so ein Spezialsetting und das ist der Fetisch fast irgendwann, oder?
Ja.
Ich kann nichts anderes.
Ja,
oder will nichts anderes, oder?
Genau. Also ich würde das wirklich auch als nicht was anderes wollen. Also weil eben diese Art von Sex mir sehr gut gefällt. Also so die Beschreibung. Also dass eben entsprechend das nicht immer so aus diesem Defizit heraus, also du sagst ja immer so eher die Angst und dann vielleicht auch zu versagen. Aber das habe ich weniger gehört. Also auch das gibt es natürlich, dass man Erektionsprobleme hat. Aber dass es oft irgendwie so eher in die Richtung geht, oh, da kann ich mir genau das suchen, was ich habe. Ich kann genau so lange das rauszögern, wie ich will. Einer hat beschrieben, dass er irgendwie nach 6 Stunden zum Beispiel regelmäßig den Orgasmus bekommen hat. Und das sei ungefähr genauso, wie wenn man Kokain nehmen würde, weil das wäre richtig flashen.
Ja, ja.
Und das sind ja ganz andere Dinge als jetzt auch Sexualität mit der Partnerschaft, wo man natürlich sozusagen immer sich absprechen muss und arrangieren muss. Und dieses, also ich finde ein besonderes Charakteristikum, das sehr egozentrierte. Ja. Ja, ich bin Herr im Laden.
Genau. Ich frage mich jetzt natürlich gerade, weil Störung klingt jetzt nicht genussvoll. Also und du sagtest ja irgendwas auch, dann irgendwann kommt es zur Eskalation. Also ist es dann in diesem Moment der Eskalation, findet die in diesem kleinen Setting, in diesem engen, egozentrischen Setting oder dann kommt es eher in der Partnerschaft zur Eskalation? Das kann ich jetzt noch nicht so richtig abgrenzen. Und wo ist da dann noch der Genuss oder beginnt da dann das Leid?
Also ich glaube, wir müssen da eben entsprechend immer sehen, dass das Ganze ja ein Prozess ist.
Ja.
Also das heißt, irgendwie prototypisch fangen jetzt eben Jungs, und ich spreche jetzt eben wirklich mal von Jungs und Männern, weil ich glaube, bei Frauen sind da manche Dinge, glaube ich, wirklich anders.
Mhm.
Die fangen eben mit 14 Jahren an, man kann sich das bildlich vorstellen. Man kommt aus der Schule raus, Schule war Mist, Hausaufgaben sind noch schlimmer und jetzt habe ich irgendwie in meinem Zimmer ein Tablet und kann machen, was ich will am Nachmittag.
Ja.
Ist es nicht wahnsinnig aufregend, irgendwie auf irgendwelche Plattformen zu gehen und da total abgefahrene Sachen zu sehen? Also, dass das grundsätzlich erstmal ein sehr großer Attraktor ist, kann man, glaube ich, nachvollziehen.
Ja.
Und in der Regel wird, also wir fragen zum Beispiel immer, wann sind Sie das erste Mal in Kontakt gekommen mit Pornografie und wann haben Sie Pornografie regelhaft eingesetzt, um eben entsprechend erregt zu werden und sich zum Beispiel auch selbst zu befriedigen? Und viele setzen das irgendwann ziemlich regelmäßig ein und finden das jetzt erstmal auch ganz okay. Und dann geht in der Regel ja einen sehr langen Zeitraum in die Welt. Ja, also das heißt eben, wir sprechen jetzt hier von 10, 15 Jahren, wo es eben Partnerschaften gibt, wo man nebenbei ab und zu Pornografie konsumiert und das eben entsprechend vielleicht sogar auch in der Partnerschaft auch mit anspricht und sagt, ab und zu guckst Pornos, macht mir viel Spaß, alles überhaupt gar kein Problem. Und dann gibt's aber vielleicht irgendwie so eine Art, und das ist so ein Prozess, der wirklich langsam einsetzt, dass das zum Beispiel immer mehr zur Gewöhnung wird. Also dass irgendwie zum Einschlafen abends dazugehört, nochmal kurz Pornoseiten angucken oder sowas. Ja, dann wird sozusagen aus diesem ab und zu mal das genussvoll genießen eher eine Routine, wo man eben entsprechend irgendwie, und wir kennen alle, Routinen abzustellen ist schwieriger. Ja, also wo irgendwie klar ist, wenn man eben entsprechend jetzt jeden Tag gewohnt ist, abends zum Beispiel, wenn man eben alleine wohnt, egal ob Partnerschaft oder nicht, aber man wohnt alleine, dann eben jeden Abend zum Beispiel eben entsprechend Pornografie konsumiert. Dann irgendwann in der Partnerschaft zum Beispiel feststellt, das, was Sie genannt haben, zum Beispiel tatsächlich Erektionsstörungen. Und zwar warum? Weil man vielleicht eben viel zu viel auch selber schon mit Pornografie eben sexuell aktiv war und schlicht und ergreifend eigentlich gar keine richtige Lust mehr auf die Partnerschaft hat. Dann kommt man möglicherweise auf die Idee, wow, ich möchte jetzt eigentlich meinen Pornokonsum einschränken, weil ich eben entsprechend eigentlich gerne mit meiner Partnerschaft auch schönen Sex haben will. Und dann festzustellen, wow, das funktioniert nicht. Also ich versuche und tu schon extra mein Tablet irgendwie wegschließen und so weiter, aber dann merke ich, der Druck wird groß. Und wir gehen davon aus, dass das eben sehr starke Konditionierungsprozesse sind, wo irgendwie klar ist, irgendwann schießt mir der Kopf, der Gedanke in den Kopf, hoppla, ich könnte doch jetzt wieder Pornos gucken und dann zu widerstehen, das ist, glaube ich, eben entsprechend wirklich die schwierige Aufgabe, die eben dann auch in der Therapie gelernt werden
muss. Und da wird es unangenehm, oder? Weil das stelle ich mir jetzt, wenn ich mich da so reindenke, so ein bisschen anstrengend. Dann, wenn man ständig vielleicht in so einer Ambivalenz ist, so einerseits will ich das, aber das andere zieht doch so sehr, der Sog ist so groß.
Ja, und die entscheidende Frage ist jetzt immer, wie groß ist der Leidensdruck? Mhm. Weil wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, dann macht man einfach weiter.
Ja,
also da ist es einfach klar, der kürzeste Weg und dann Pornografie ist eben an erster Stelle. Wenn es jetzt irgendwelche Gründe gibt, dass man eben sagt, nee, ich merke wirklich, dass zum Beispiel mein Leben dadurch eingeengt wird. Früher habe ich eben entsprechend in der Woche vielleicht irgendwie 4 Stunden Pornografie konsumiert, jetzt tue ich inzwischen 40 Stunden Pornografie konsumieren, okay. Was eben entsprechend auch wirklich vorkommt, ja, also, dass man jeden Tag eben den gesamten Abend Pornografie konsumiert. Mhm. Und dann irgendwie feststellt, wow, also eigentlich habe ich mir mein Leben anders vorgestellt, ich muss da wegkommen. Mhm. Und dann irgendwie versucht und jedes Mal daran verzweifelt und es nicht schafft, dann fällt man natürlich wirklich ein tiefes depressives Loch. Also diese Art von Insuffizienz erleben, ich will eigentlich nicht, aber ich schaffe es nicht. Das kann bis zum Suizid gehen. Also auch das haben wir leider erlebt, dass eben entsprechend Menschen sich unter den Bedingungen umgebracht haben.
Ist die Depression eine klassische Begleiterkrankung, weil es gerade angesprochen wurde? Ja.
Genau. Okay. Also das ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Also wir gehen von ungefähr 60% an komorbiden Erkrankungen aus. Das ist in der Regel nichts Isoliertes. Es können eben entsprechend dann auch andere Suchterkrankungen komorbid auftreten. Also von daher ist die Krankheit wirklich sehr ernst zu nehmen.
Wären so andere Suchterkrankungen, die typischerweise oder vielleicht ja auch nicht typischerweise auftauchen?
Ja. Alkohol ist natürlich das, was eben entsprechend da in dem Kontext eben nicht ganz selten auftritt.
Was ja für sich dann auch irgendwann wieder eine sehr massive Suchterkrankung ist, ne? Ja, okay, dann wird es nämlich jetzt auch klar, warum das Projekt auch diese besondere Unterstützung bekommt und so, damit man oder unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal ein Gespür auch dafür bekommen, was das dann tatsächlich bedeutet. Und mir wird das jetzt in diesem Moment erst so richtig, muss ich gestehen, weil ich wenig Berührung bislang damit hatte, wird das erst so richtig klar. Umso interessierter bin ich jetzt, was bei Porn los passiert.
Ja, also da, wie gesagt, fließt so die ganze Erfahrung der letzten Jahre ein und wir haben uns überlegt, dass wir eben, glaube ich, wirklich eine Intensivtherapie brauchen. Mhm. Also das heißt, normalerweise findet ja Psychotherapie immer einmal die Woche über 1,5, 2 Jahre irgendwie statt. Und wir waren der Überzeugung, wir müssen da wirklich irgendwelche Teufelskreisläufe durchbrechen. Also das heißt, irgendwie da kann man ganz viel drüber reden, aber die wirklich gute Nachricht ist im Handeln. Also wo eben entsprechend wir wirklich es schaffen müssen, dass eben hier wirklich Routinen abgebaut werden. Und deswegen haben wir da eine Therapie konzipiert, die eigentlich über ein halbes Jahr laufen soll. Und die besteht auf der einen Seite aus einer Einzeltherapie von 24 Sitzungen und auf der anderen Seite aus einer begleitenden Gruppenpsychotherapie, wo eben entsprechend da nochmal Themen in der Gruppe aufgegriffen werden. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, gerade dieses Schamthema, dass das für Betroffene unglaublich entlastend sein kann, wenn man sich mit anderen austauscht und feststellt, die erleben das genauso. Mhm. Bis jetzt habe ich nur gedacht, ich bin der Perverse, der eben entsprechend eine ganz, ganz unangenehme Erkrankung hat. Jetzt stelle ich ganz plötzlich fest, da gibt es andere, denen geht's genauso. Ja. Deswegen kamen wir auf die Idee, dass wir eben auch dieses Gruppenangebot damit einplanen und wo insbesondere alle Dinge, die man so als Psychoedukation bezeichnet, dass wir die eben auch in die Gruppe mit reinnehmen. Also wo es um Themen geht, was erwarte ich eigentlich von Partnerschaft? Was ist für mich eigentlich Sexualität? Was weiß ich eigentlich über Emotionsregulation? Was war die Funktion meines Verhaltens bis jetzt? Was kann ich in Zukunft anderes machen? Das ist ein sehr, sehr strukturiertes Programm, also wo eben jede einzelne Sitzung genau festgelegt ist, was in dieser Sitzung passieren soll. Es gibt dann eben auch am Ende der Therapie Freiräume, wo eben entsprechend dann sehr individuelle Themen auch aufgegriffen werden können. Aber grundsätzlich ist es ein sehr stark strukturiertes Programm, wo wir eben genau diese Art von Therapie jetzt eben testen wollen gegen eine Treatment as usual. Also das heißt, wir haben eben hier auch Therapeuten dabei, die eben einfach so, wie sie immer dieses Störungsbild behandelt haben, auch hier jetzt eben zugeloste Patienten behandeln. Und wir interessieren uns eben dafür, ob diese neue Therapieform auch tatsächlich besser ist als die bisherige.
Aber das ist ambulant.
Ich will mal ganz kurz rechnen, damit man das sich so vorstellen kann. Das, was du alles genannt hast, das ist denn mehrfach pro Woche Kontakt, ne? In der Therapie, wenn schon Gruppe und Einzeln und das bedeutet, weil du auch sagst, intensiv 2-mal mindestens, oder?
Genau.
Wenn es so ein halbes Jahr ist, 24 Gespräche.
Die Einzeltherapie ist grundsätzlich erstmal einmal die Woche, aber es gibt bestimmte Phasen in der Therapie, wo eben dann auch mehrere Sitzungen in der Woche stattfinden können. Aha. Zum Beispiel nach der 10. Sitzung, in der 10. Sitzung wird zum Beispiel festgelegt, ab jetzt gibt's zum Beispiel eine Abstinenz. Also ich komme gleich noch darauf zu sprechen, dass es zwei verschiedene Therapie-Versionen auch gibt. Mhm. Aber in einer der Versionen ist es so, nach der 10. Sitzung wird ein Vertrag gemacht, wo gesagt wird, so, ab jetzt gilt's. Ab jetzt wird Pornografie nicht mehr konsumiert. Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das eine sehr intensive Zeit ist, wo die Menschen wirklich auch am Rad drehen können. Und deswegen haben wir da vorgesehen, dass dann auch mehrere Sitzungen in der Woche stattfinden können. Und
du kommst quasi nicht 3 Wochen, du hängst nicht 3 Wochen in der Luft oder 2 Wochen, das wollte ich damit erfragt haben. Genau. Du dieses engmaschig betreut.
Ja, und das Ganze findet ambulant ja statt. Ne? Ich hatte mich nämlich kurz zwischendurch gefragt, dass es auch stationäre Phasen gibt, aber das findet rein ambulant, okay.
Rein ambulant und wird eben ganz normal eben von den Krankenkassen übernommen auch. Und das Ganze ist jetzt ein Pilotprojekt, was in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland stattfindet. Aber das ist das Schöne an diesem Innofonds. Wenn sich das bewährt, dann wird das eben tatsächlich in die Regelversorgung übernommen und dann soll das bundesweit angeboten werden.
Super. Toll. Das ist eine Pionierarbeit gerade, ne?
Klingt im Umgang damit.
Ich glaube, dass wir da tatsächlich Dinge weltweit tatsächlich machen, die es eben bis jetzt noch nicht gab. Ja. Und interessanter Punkt, den wir da eben auch untersuchen wollen, ist, ich habe vorhin von 2 Varianten gesprochen. Ja, die eine Variante ist eben wirklich die Abstinenz als Therapieziel. Und die zweite Variante ist das Therapieziel reduzierte Nutzung. Das ist insofern ganz spannend, dass man dementsprechend jetzt wirklich mal genau überlegt, wo entstehen eigentlich die Probleme der Nutzung? Und genau eben an dieser Stelle zu sagen, also da müssen wir die Nutzung einstellen. Aber ob jemand am Wochenende dann vielleicht nochmal eine Stunde Pornografie nutzt, das ist vielleicht auch okay. Und bis jetzt kann weltweit keiner beantworten, welche Therapiezielausrichtung die bessere ist oder ob das überhaupt geht. Also aus der klassischen Suchtforschung heraus argumentiert man ja immer einmal süchtig, immer süchtig.
Ja.
Ob das für diese Störungsbild gilt, wissen wir nicht. Und deswegen ist das wirklich was, wo wir sehr froh sind, dass wir das jetzt wirklich mal sehr gut statistisch untersuchen können.
Finde ich spannend. Ja, das finde ich sehr spannend, weil wenn bei Alkoholismus, da weiß man ja, dann ist es der nächste Drink, von wegen ich darf dann Silvester oder zweimal im Jahr oder so, das klappt ja nicht, weil das ist ja irgendwie ein Trigger im Gehirn oder sowas mittlerweile,
Ich musste gerade dran denken, das ist noch gar nicht so lange her, da haben wir über ein Projekt, ich weiß nicht mehr an welcher Uni in Deutschland das war, aber da Ähnliches mit Alkoholismus statt, also dass man auch versucht, so kontrolliertes Trinken versucht hat zu etablieren.
Und jetzt ist es eben so, dass es jetzt richtig losgeht und wir suchen auch immer noch Teilnehmer, eben die sinnvollerweise aus diesen 3 Bundesländern kommen und wir haben eben eine Webseite eingerichtet, die heißt www.pornlos.de, also sehr einfach auch zu merken. Und da kann man sich eben sehr unterschwellig einfach mal Kontakt aufnehmen und dann werden erste Interviews durchgeführt und eben überlegt, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Und wir haben inzwischen schon sehr viele Interessenten auf der Warteliste und die werden jetzt im Augenblick abgearbeitet. Und dieses ganze neue Programm soll eben manchmal dieses Jahr durchlaufen. Also das heißt, wir versuchen jetzt innerhalb der nächsten 3 Monate im ganzen 320 Patienten auch aufzunehmen. Die sind dann verteilt auf 3 Zentren in diesen, 8 Zentren in diesen 3 Bundesländern. Und das sollte dann eben Ende des Jahres eben alles abgeschlossen sein.
Ja, und dann
da kommen schon Ergebnisse, das ist spannend. Wow. Ja. So schnell und konzentriert.
Genau, also das ist sehr ambitioniert und es liegt auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit hinter uns, das Ganze jetzt eben so an den Start
gebracht zu haben. Ja, das höre ich, das glaube ich.
Aber jetzt läuft es richtig los und darüber sind wir sehr froh.
Und das klingt ja spannend, die Gruppen wurden zugelost, habe ich jetzt so rausgehört, diese 2 unterschiedlichen, also einmal die komplett Abstinenten und dann die, die es so moderat, sage ich mal, nutzen dürfen, oder hatten die Probanden und Probandinnen oder sind es nur Männer?
grundsätzlich dürfen Männer und Frauen bei dem Programm teilnehmen und es ist tatsächlich so, dass sie sich bereit erklären müssen, an dem Programm teilzunehmen. Mhm. und erst danach wird gelost.
Okay.
Das heißt, vorher weiß man nicht, in welche Gruppe man kommt. Und das ist tatsächlich auch bei den Therapeuten so. Also wir haben jetzt 150 Therapeuten auch in dem Programm mit drin. Und die wurden jetzt auch auf die verschiedenen Therapierichtungen gelost, wurden sehr, sehr intensiv in den letzten Monaten von uns geschult. Mhm. Und wir führen jetzt eben diese hochstrukturierte Therapie durch.
Ja. Und gibt es da so, also wie ist so die Annahme? Man hat ja wahrscheinlich so eine, in der Forschung dann so eine Erwartungshaltung, dass das, also ist das, wird das ähnlich schwierig wie, weil wir ja gerade Alkohol schon angesprochen haben, kann das was sein, was klappt, dass man das dann irgendwann nur doch wieder nur moderat nutzt oder ist es vielleicht dann doch eher die Komplettabstinenz? Das finde ich, das ist ergebnisoffen, ne?
Das ist absolut ergebnisoffen und da haben wir auch keine Hypothesen zu, sondern das ist wirklich das, was wir jetzt eben überprüfen müssen. Und wir haben eben auch eine 6-monatige Nachuntersuchung eben in dem Programm mit drin, dass man eben nicht nur nach der Therapie guckt, wie sieht's aus, sondern eben auch noch 6 Monate später, wie sich möglicherweise das weiter verändert hat. Und das ist natürlich gerade die spannende Frage, wenn man jetzt reduzierte Nutzung als Ziel hat, ob die dann irgendwann wieder auf dem alten Level sind oder eben entsprechend auch sich vielleicht irgendwann entschieden, abstinent zu werden. Also auch das ist natürlich eine Möglichkeit.
Und was mich noch sehr interessiert, ist so diese erste Phase der Abstinenz. Das klang ja gerade schon so ein bisschen so an, dass es da engmaschigere Betreuung auch dann braucht. Wie wird die so erlebt? Also Sie begleiten, oder du begleitest das ja. Wir switchen hier immer noch munter hin und her. Ja, was sind da so, was zeigt sich da so? Das würde mich schon sehr interessieren.
Ja,
also das ist ja vielleicht auch eine Angst, die viele, die betroffen sind, haben. Ne? Wie komme ich dann damit klar, wenn ich das gar nicht mehr nutzen darf?
Genau. Das bringt uns auf einen wichtigen Punkt. Wir haben eben extra für das Projekt auch zusätzlich eine App entwickeln lassen.
Ah.
Also das heißt eben wirklich eine digitale Anwendung, die sehr unterschiedliche Funktionen hat. Auf der einen Seite hat die so eine Tagebuchfunktion, also wo man jeden Abend eingeben kann, wie war es heute, wie stark war der Suchtdruck, was habe ich heute konsumiert. Mhm. Aber der besondere Gag dabei ist auch, dass wir da einen Notfallbutton haben. Ah. Also das heißt eben, für jeden Patienten wird individuell festgelegt, was könnte mir eigentlich in einer Hochdrucksituation helfen.
Mhm.
Das können Lieder sein, irgendwelche Musikstücke sein, das können irgendwie selbst aufgesprochene Sätze sein, wie, also ich habe jetzt so lange durchgehalten, ich muss weiter durchhalten, mein Leben ist viel reicher, seitdem ich eben nicht mehr jeden Tag Pornos gucke. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Mhm. Das kann auch ein ablenkendes Spiel sein, was man sofort auslöst, wenn man einmal auf den Knopf drauf drückt. Das wird in der Therapie besprochen.
Ah, nicht ein Mensch. Da kommt einfach eine Reaktion auf den Button.
Genau.
Das ist smart. Genau. Also nicht wie in der Alkohol, nicht, dass man ein Body hat und dann ruft diese Person an, sondern einen anderen Klick.
Genau.
Klickreaktion.
Knopf hat, wo
Notfall,
man eben in diesen Risikosituationen, wo man eigentlich kurz davor ist, wieder an den Rechner zu gehen, da nochmal versuchen kann, irgendwie Zeit zu schaffen. Ja. Das Entscheidende ist ja bei diesen Impulsdurchbrüchen. Also es geht ja ganz viel um Impulse zu kontrollieren.
Mhm. Ja.
Und das Wichtigste dabei ist, Zeit zu schaffen. Ja? Also wenn ich eben entsprechend dem Impuls sofort nachgebe, ist vorbei. Ja? Wenn ich aber schaffe, zwischen dem ersten Impuls und der Ausführung des Impuls auf welche Weise auch immer, Zeit zu schieben, dann kann irgendwas Großhirn einschalten und sagen, ey, komm, also du hast jetzt so lange durchgehalten, lass mal oder sowas. Ja? Und genau das versuchen wir hier mit dieser App auch zu realisieren.
Und den kann man so oft drücken,
da muss
wie man
ich jetzt
will.
Auch, ich muss einfach kurz sagen, weil da machen wir ja auch unter anderem, aber das hört sich so klein und unwichtig an, aber das geht dann in die richtige Richtung. Also ich habe ja auch nichts schwerst Pornoabhängige oder mit der, ich habe es mir aufgeschrieben, ich will den neuen Ausdruck mir merken. Pornografie-Nutzungsstörung. Vielleicht habe ich die hier sind, ein bisschen früher und da haben wir ja dann den gelben Post-it auf dem Schirm. Also sobald, da steht denn echt jetzt? Fragezeichen. Also darauf konditioniert dann, okay, wenn du aufklappst, dann siehst du diesen Zettel, lass uns mal kurz besprechen, was du denn denken könntest. Wie könntest du da einen Verzögerer einbauen oder irgendwas in die Küche gehen und Milch trinken oder so.
Genau,
also der Zettel
genau.
ist da, damit, wenn er fast eigentlich schon aufklappt, das hört sich doch sehr ähnlich an in die Richtung.
Was auch in diesen
Sexologen
Situationen
machen auch mal richtig, was ich.
Sexologinnen. Was hast du jetzt gesagt?
Ja, ich weiß.
Ich bin davon
nein,
überzeugt,
aber
dass
ich finde das
super
so,
Arbeit
macht. Genau. Ja, nein, ich finde das einfach so toll, das Gespräch, weil, wie du sagtest, es gibt keine Leitlinie. Und wir, dann hat man dieses Studium oder dieses Studium, okay, ich habe jetzt Neuropsychologie, ich weiß viel vom Hirn. Und ich merke gerade, ich tue ungefähr so die Dinge. Ja, weil, aber es freut mich einfach so zu hören, dass es so strukturiert werden kann und nachher ein Programm geben kann und eine Leitlinie, weil die kann ich mir dann ja auch holen. Und dann sehe ich ja, und wenn ich nicht die schweren Fälle habe, das ist einfach toll. Sowas statistisch verifiziert zu haben, dass der Sticker wirkt, sage ich jetzt.
Auf jeden Fall, genau. Das ist auch tatsächlich unser Ziel, dass wir eben entsprechend wirklich das ganze Therapieprogramm frei zugänglich machen. Also, dass wirklich jeder, der das nutzen will, eben entsprechend auch nutzen kann. Also von daher wäre das wunderbar, wenn eben entsprechend die Versorgungssituation für die Betroffenen auf die Art und Weise verbessert werden kann.
Ja. Und die, weil ja auch nicht alle aufgenommen werden können. Und erstmal ist es in Gießen und Umgebung, sage ich jetzt frech.
In drei Bundesländern. Drei Bundesländer.
Ja, doch. Also nein. Ja, stimmt. Ich bin ja Dänin. Du hast gesagt drei Bundesländer. Das dauert aber ja schon, bis das alle machen. Das muss durch die Kasse und eine Leitlinie geben und dann wird es überall aufpoppen, weil es doch so viele sind, so viele Männer.
Galt denn die Pornografie-Nutzungsstörung bislang als recht gut heilbare Störung? Oder war, also das klingt ja jetzt so ein bisschen so an, dass da Luft nach oben war auch. Sonst würde es das ja vielleicht jetzt auch nicht geben, oder?
Auf jeden Fall. Also wir haben tatsächlich vor 2 Jahren mit einer Kollegin zusammen eine Meta-Analyse gemacht darüber, was gibt's denn überhaupt an Therapiestudien zu Pornografie-Nutzungsstörung. Und weltweit natürlich und das Ergebnis war niederschmetternd. Also wir wissen darüber extrem wenig. Es gibt eben randomisierte klinische Studien, 2, 3, die zum Teil mit doch trotzdem noch sehr kleinen Stichproben gearbeitet haben. Generell würde ich eben entsprechend sagen, klar, also aus meiner klinischen Erfahrung heraus, die Pornografie-Nutzungsstörung ist gut behandelbar. Gut heißt aber auch, es gibt auch Fälle, wo das eben entsprechend wieder dieses Rückfall gibt, weil es ist schon sehr verführerisch. Also das ist, glaube ich, eben wirklich das, was klar ist. Pornos haben schon einen sehr hohen Attraktorwert.
Ja. Jetzt habe ich eine Frage, weil wir das nicht besprochen haben und ich genau an der richtigen Adresse gerade bin. Diese Idee da, die da rumschwirrt, vielleicht ist sie ja richtig, dass was im Hirn los ist, wenn ich mit sowas loslege, dass ich immer wieder zurückkehre, aber nicht meine Befriedigung kriege, als ich immer, jetzt wollte ich ejakulieren sagen, ich meine eskalieren, ich erhöhe die Reize und das gibt mir aber auch nichts. Also was ist das? Dann kommt nicht das Dopamin, was ich eigentlich haben sollte und deswegen wird es eine Sucht oder wie ist das? Das war die Theorie, die so rumschwirrt. Stimmt das?
Also zum einen wissen wir das wirklich noch nicht, ob zum Beispiel dieses Eskalieren immer auftritt. Also bei manchen Patienten war das ganz klar so. Es gibt aber andere Patienten, wo man das überhaupt nicht feststellen kann und trotzdem würde man eben auch bei denen sagen, dass es eine Pornografie-Nutzungsstörung, also die Kriterien erfüllt sind. Also von daher ist das noch nicht so ganz einfach. Und genau diese Frage, wie sieht es jetzt im Hirn aus bei Menschen, die eben Pornografie-Nutzungsstörungen haben? Was wir sehr viel untersuchen, ist die sogenannte Q-Reactivity. Also das heißt, wie reagieren das Gehirn auf Reize, die es ankündigen? Also gar nicht so sehr auf Pornoreize, da haben wir die Erfahrung gemacht, Pornos wirken immer ziemlich gleich. Also das ist vielleicht auch für Sie spannend und überraschend. Also wir haben zum Beispiel eben wirklich Studien gemacht mit Männern, mit Frauen, mit eben entsprechend auch Verhaltensexperimente mit depressiven Frauen, die selber sagen, sie haben überhaupt gar keine Libido, aber auf sexuelle Reize reagieren sie eigentlich alle gleich. Mhm. Also das heißt eben, wir sehen zum Beispiel auch kaum, so gut wie keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn wir denen pornografisches Material zeigen, was eigentlich völlig paradox ist, weil das Verhalten ist völlig unterschiedlich. Also Frauen konsumieren deutlichst weniger, werden sicher offensichtlich auch deutlich weniger davon abhängig. Aber das Hirn reagiert erstmal auf die Reize sehr gleichförmig. Und jetzt die spannende Frage, viel und eben entsprechend da vermutlich schon sehr stark eben auch mit Dopamin oder eben entsprechend da auch mit Endorphin. Aber die spannende Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Tablet sehe, auf dem ich schon 120.000 Mal Pornos geguckt habe, was löst bei mir der Anblick des Tablets aus. Ah. Weil das ist ja ein Ankündigungsreiz. Das ist also deswegen.
Das ist wie mit dem Pavlovschen Hunden, oder?
Ja, wir sind davon überzeugt, dass eben zu der Entstehungsgeschichte hier ganz zentral eben diese Konditionierungsprozesse beitragen. Und dass eben entsprechend zum Beispiel eben wirklich Männer sagen, also wenn sie eben entsprechend ihren Laptop sehen, dass dann automatisch ein Zug entsteht. Ja? Und das scheint eben tatsächlich so zu sein, dass eben Menschen, die eben wirklich sehr viel Pornografie konsumiert haben und da auch Probleme haben, dass die stärker auf diese ankündigenden Reize reagieren. Und das kann man zum Beispiel eben gut mit der Kernspintomographie auch untersuchen. Da haben wir auch Studien im Augenblick aktuell laufen.
Und das betrifft dann nur das...
Ich muss ganz kurz was zu den Frauen sagen, weil wir die doch am Rande immer erwähnen. Ja. Und du ja auch gerade wieder, dass die, wenn, also... Das ist ja interessant, wenn das Gehirn eigentlich das Gleiche möchte, weil es gab auch eine Studie, die ich nie wiedergefunden habe von einer Uni, dass sogar Frauenhirne eventuell etwas schneller sogar reagieren als Männer auf so ein Material. Das wäre ja auch evolutionstechnisch vielleicht smart. Okay. Dann könnten sie ja schon feucht werden und schon schmerzlosen Geschlechtsverkehr und Nachkommen produzieren. So. Aber die Studien zeigen einfach, und man kann sich fragen, warum, dass Frauen, wenn die überhaupt Pornos geguckt haben oder aber, weil die dazu masturbieren, dass Frauen ja generell weniger masturbieren, die holen auf, aber die hören dann auf, wenn die in Beziehung kommen. Und das passt zu dem, was du gesagt hast. Und mein Gedanke ist nur, wenn das Hirn schon so fesch ist, ist ja interessant, ob diese ganzen Frauen, die immer was nicht machen, wo das Hirn eigentlich wollen würde, ob das alles in dieser sexualfeindlichen Erziehung für Frauen drin steckt. Also, dass sie das ja nicht sollen, dann sind sie ja Schlampen. Und bloß nicht, wenn du wickst, während du in Beziehung bist, spinnst du ja. Da sollst du doch mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder so. Also dieses ganze Gesellschaftliches, Soziologische, was, dass das eine Riesenrolle spielt, weil gerade wenn du sagst, dass die Hirne, da ist nicht kaum, sondern kein Unterschied in der Reaktion.
Wobei man
ehrlicherweise
natürlich sagen muss, wir untersuchen mit der Kernspintomographie und da haben wir eine Raumauflösung von 3x3x3 mm im Hirn. Da sind eben schon noch ein paar Millionen Neurone drin.
Ja, okay.
Also das heißt eben, vielleicht gucken wir zu ungenau in die Hirne rein und können deswegen feine Unterschiede nicht sehen. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt ja die lang andauernde Diskussion, woran liegt es jetzt? Zum Beispiel eben wirklich die Unterschiede im Konsum, wo man sagen kann, ja, vielleicht sind die Pornos nicht die richtigen oder eben entsprechend. Und eigentlich kristallisieren sich ja so zwei Richtungen immer raus. Auf der einen Seite wirklich diese soziokulturellen Einflüsse, was du ja gesagt hast. Und die andere ist natürlich die Frage, ob eben Männer und Frauen sich vielleicht grundsätzlich im Sexual Drive oder eben entsprechend in der sexuellen Motivation unterscheiden. Und ich finde diese Frage noch nicht richtig gut beantwortet. Also wir haben eben zum Beispiel auch selber einen Fragebogen entwickelt, der misst sowas wie Trade Sexual Motivation, also gewohnheitsmäßige Motivation für Sex. Da sind dann so Items drin wie, ich gehe öfters aus, um prinzipiell Sexualpartner zu finden oder ich bin mehr an Sex interessiert als andere. Und in diesen Studien kam immer raus, und da haben wir inzwischen Tausende von Menschen untersucht, dass Männer da immer höher auf dem Fragebogen abschließen. Also das heißt, wo vielleicht es ein Mixtum aus beiden ist. Also dass eben grundsätzlich vom biologischen Ausstattung her vielleicht Männer doch eher eben dazu tendieren, mehr an Sexualität interessiert zu sein. Aber wir sprechen natürlich hier immer um die durchschnittlichen Werte. Also das hat einen ganz großen Überlappungsbereich, also wo es hier Frauen gibt, die viel, viel mehr interessiert haben, wie viele
Männer. Ja, das ist klar.
Männer. Und umgekehrt.
Die individuellen Unterschiede sind da, aber das Hirn ist ja auch plastisch, also das lernt immer weiter. Und wenn ich so erzogen werde von Tag eins, dass ich nicht hinfassen soll und nicht hinspüren soll, nämlich weil ich keinen Penis habe, sondern dass ich ein Mädchen bin, dann sieht mein Hirn auch anders aus mit 40 oder mit 30, während ich losziehe. Das ist das Problem, glaube ich, weil ich kenne ja so viele Frauen, inklusive ich selber. Ich weise mal kurz hin auf diese Theorie von Bancroft und Janssen zu dem Double-Control-Modell. Ich muss es kurz sagen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, wir haben eine Folge dazu und es geht um die Ausstattung, quasi, die behaupten, angeborene Ausstattung von Drive. Ich bin mir aber auch sicher, dass man, wenn man jahrelang, also 20, 30 Jahre lang zu hören bekommt, du sollst es nicht machen und du bist eine Schlampe, dann verhält man sich auch anders. Und das ist das, was Männer sich kaum vorstellen können, wie viel wir Frauen davon hören.
Ja, aber da entgegne
ich. Das ist spannend.
Genau, ja. Da entgegne ich ja oft immer irgendwie, ich diskutiere das oft in Seminaren von mir mit Studierenden, ja, die dann irgendwann von mir Anfang, Mitte 20 sind, die ja in einer Generation aufgewachsen sind, also da bin ich die Elterngeneration, wo dementsprechend dann wirklich so die Frage ist, welche Botschaften haben wir zum Beispiel auch an unsere Tochter ausgesendet oder sowas. Und das, was da immer erzählt wird, denke ich mir, das entspricht doch nicht der heutigen Realität, dass eben entsprechend heute...
Doch. Ich komme jetzt. Ich mache gerne einen Vortrag. Nein, bei dir. Ich mache tatsächlich gerne einen Vortrag. Doch, weil ich kenne ja diese ganzen Sexologinnen und so weiter mit ihren sehr aufgeklärten Kindern. Die kommen dann in den Kindergarten. Da gibt es erst eine Elternversammlung, wenn das Kind weiß, was eine Klitoris ist.
Oh ja.
Also, das ist schon, das ist nämlich, also, das ist eins meiner wichtigsten Vorträge. Das ist nicht so, wie man vermutet nach der neosexuellen Revolution, nach Sigusch, dass alle weiterentwickelt sind. Leider betrifft es die Frau immer noch. Es trifft sie direkt zwischen den Beinen. Okay. Sie soll nicht, und mein allerbestes Argument, und zum Glück ist das von Professoren geäußert worden, also von Männern, die Klitoris in ihrem vollständigen Aufbau, das Lustorgan der Frau, ist ja erst seit 22. September wieder zurück in die Anatomiebücher, wonach nach welchen operiert wird. Also zu denken, dass es erledigt ist mit der Nummer, I'm not satisfied. Aber ich bespreche es gerne, weil es ist lustig mit dir. Aber ich glaube tatsächlich, daran liegt viel. Und ich kann ja noch reinwerfen, ich nenne keine Namen, aber es gab eine große Agentur, für die ich für die Presse Zitate auch geliefert habe und so weiter. Und da, wo mal eine sogenannte Fremdgehagentur, und die haben auch eine Studie gemacht, und es war eindeutig und wahnsinnig, also richtig schön signifikant, obwohl man es nicht mehr sagt, dass die Frauen da Mitglied waren, um zu vögeln, und die Männer waren da für emotionale Dinge. Und alle denken, es geht um Sex in der Agentur. Nein, nicht bei den Männern. Also ich glaube tatsächlich, dass dann die Unterschiede sind zum Teil wirklich hergestellt, und die sind dummerweise noch da.
Ja, dann würde ich jetzt natürlich...
Soweit sind wir nicht.
Ja, weil wir so langsam zum Ende. Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr, und weil unseren Gästen ja sowieso immer...
Ein schnell zu Ende.
Ja. Weil unseren Gästen ja immer das letzte Wort gebührt, würde ich das natürlich jetzt gerne nochmal an Bobby geben und hören, was er jetzt dazu sagt.
Ja, erstmal möchte ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir eben hier wirklich das nette Gespräch führen durften. Und ich freue mich riesig, dass wir jetzt eben dieses Projekt Pornos an den Start bringen konnten, weil eben die Erfahrungen der letzten Jahre wirklich gezeigt haben, dass es da eine Gruppe, insbesondere von Männern, gibt, die wirklich bis jetzt nicht Gehör gefunden haben. Und da jetzt ein bisschen was zur Verbesserung der Versorgungssituation beitragen zu dürfen, macht uns alle sehr, sehr stolz in Gießen, dass wir das eben entsprechend realisieren konnten. Und dass ich darüber hier sprechen durfte, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Danke das dir. Und darf ich kurz fragen, sagtest du, dass ihr noch Leute braucht oder ist noch Platz oder so?
Genau.
Weil weißt du was, dann gebe ich in nächste Woche oder übernächste Woche mache ich ja meinen Insta-Live mit Emily, auch eine Sexologin in Zürich. Also wir sprechen einfach 15 Minuten mit dem Drink. Und sie fragte mich heute gerade, welches Thema. Und ich werde ihr jetzt vorschlagen, dass wir dieses Thema machen. Es ist ganz kurz, aber da kann ich euch erwähnen.
Super.
Weil
also
da sind gerade die Leute, die vielleicht betroffen. Das mache ich. Machen wir nächste Woche. Emily sagt bestimmt ja. Nein, klar, das ist ein Win-Win. Und ich habe ein Thema, und ich bin gespannt. Ob, weil ja, das sind doch ist doch genau die Gruppe, die auf Insta hängt, also mit Schirm vor den Augen.
Ja, das stimmt. Und ich würde gerne verabreden.
Du machst doch deinen Spruch
machen? Ja, nee, der kommt gleich erst. Ich hab noch was.
Okay, weil ich habe noch eine Frage an Bobby.
Ja,
leider.
Okay, na gut. Dann stell die erst und dann komme ich, weil sonst ist meine Abmoderation dahin.
Die ist hoffentlich kurz. Ich schmeiß nur was rein, weil wir gerade über Frauen und Männer gesprochen haben. Mein Eindruck ist, dass einige Frauen auch Abhängigkeiten entwickeln, und zwar mit ihren Saugvibratoren.
Oh,
ich werfe es jetzt einfach ein, weil die keine Lust haben auf Sex mit ihrem Partner, weil sie schneller mit dem berühmten Womanizer oder Satisfier oder was weiß ich einmal drauf auf die Klitoris umgekommen. Habt ihr schon Tendenzen, oder siehst du, dass Frauen, weil dann werden die ja vielleicht doch noch abhängig, also wenn die jetzt ihr Spielzeug gefunden haben und es ist nicht der Mann und sein Penis.
Genau, und tatsächlich hat sich bisher noch nie eine Frau bei uns mit dieser Problematik gemeldet.
Okay.
Also das kann ich einfach nur so sagen, und Aber das kann natürlich alles noch kommen. Und es gibt tatsächlich internationale Studien, die nahelegen, dass Frauen aufholen. Also auch mit Pornografie aufholen.
Ja,
dass
aber eben deswegen, manchmal, ja.
Da möglicherweise 10, 20 Jahre hinterherhinken und wir möglicherweise irgendwann sehen, dass die Zahlen immer mehr zusammenwachsen.
Ja, dann komme ich jetzt mit meinem Vorschlag. Der passt jetzt. Der passt jetzt wunderbar, bevor ich mit meinem abschließenden Sprüchlein komme. Ich wollte nämlich vorschlagen, dass wir einfach verabreden, dass wir uns nach Beendigung der Studie vielleicht nochmal zusammensetzen und dann über die Ergebnisse, also auf die bin ich sehr gespannt, in dieser Runde über die Ergebnisse spreche und vielleicht wissen wir dann auch in anderen Dingen noch etwas mehr und führen unsere Diskussion fort, auch zu den einzelnen Geschlechtern. Das fände ich sehr schön, wenn das klappen würde.
Von meiner Seite aus sehr gerne.
Dann verabreden wir das hiermit und ich komme jetzt mit meinem Sprüchlein und ohne den geht's einfach nicht, ohne das Sprüchlein. Also wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt zu diesem Thema oder andere Themenwünsche, dann schreibt uns an achcom@rnd.de oder über unseren Insta-Account Ach komm, Podcast per Direktnachricht. Und ja, Bobby, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir schreiben die Website, unter der man euch und euer Projekt findet, nochmal in unsere Shownotes. Mhm. Und dann sehen wir uns ja ganz bald dann vielleicht schon wieder mit spannenden Ergebnissen. Schön. Das war sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Prima.
Und ganz, bis ganz, ganz bald.
Ich wünsche einen guten Drive für die Auswertung.
Absolut. Dann sagen wir jetzt Tschüss erstmal und bis ganz bald. Macht's gut. Wir hören
uns. Tschüss.
Ciao. Tschüss.